Wir sind Uta und Isi und wir sind alte Sau. Naja, also Uta zumindest. Bei alte Sau rollen wir alle zwei Wochen mit Tabus und Generationsstereotypen auf. Ohne Skript und mit einer guten Tasse Kaffee in der Hand. Denn 50 ist weitaus mehr als Scheidentrockenheit und Schmeichelmode und 20 auch mehr als Instagram und Tinder. Welcome back, zurück Welcome back. Mit Finance Baby, für alle, die sich erinnern, meine Ladies sind wieder bei uns. Und letzte Woche, für alle, die natürlich, oder vor zwei Wochen, besser gesagt, vorletzte Woche, für alle, die brav dabei waren, wusstet ihr, es ging ums Thema Young Money. Wir haben gesprochen über Einstiegsgehälter, über Entsafter, viel zu viel über Entsafter gesprochen und über alle Themen, die uns so beschäftigen können mit Geld in unserer Jugend oder dem, was wir gerade sind, irgendwas so dazwischen. Und heute wollen wir drüber sprechen, über das Pendant, über das Thema Old oder Mature Money. Und die liebe Uta hat da natürlich einiges zu sagen. Und gerade im Vorgespräch haben wir auch dann schon gemerkt, so okay, das Thema Tabu, manchmal kein Geld haben, vielleicht jetzt nicht mehr die Nike-Sneaker auf dem Schulhof, gut, fair point. Aber das geht nicht unbedingt weg, wenn man älter wird. Insofern dachten wir uns, ihr habt am Anfang letzte Folge eure ganze Journey zum Thema Geld erklärt. Wie war denn deine Geld-Journey eigentlich, Uta?
Meine Geld-Journey?
Dann Geld-Journey.
Oder also, nicht Geld-Journey. Ja, wollte gerade sagen. Also ich habe gelernt, dass Geld unheimlich wichtig ist im Leben, weil ich auch in einem Haushalt aufgewachsen bin, in dem Geld nicht Mangelware war, aber es war halt nicht im Überfluss vorhanden und meine Eltern mussten viel arbeiten, um Geld zu haben. Und für meine Eltern war es zum Beispiel immer wichtig, Urlaub zu machen. Einmal im Jahr haben die Urlaub gemacht und das war denen immer super wichtig und dafür haben die dann eben auch viel gearbeitet, sag ich jetzt
mal. Was haben deine Eltern denn gemacht?
Mein Vater war Stauer im Hafen und meine Mutter war Putzfrau. Und das sind jetzt so Berufe, in denen man eben viel körperlich tut, aber wenig am Ende dabei rumkommt. Und wir haben ja auch vor in unserer ersten Folge schon drüber gesprochen, dass da so ein gewisser Druck heutzutage vorhanden ist, ne, über die sozialen Medien und wie, was muss ich anhaben, wie muss ich aussehen, was sollte man tun, was sagt man, was lieber nicht. Und das ist tatsächlich, als ich ein Kind oder eine Jugendliche war, genau so gewesen. Aber da war das nicht digital, sondern da war das in echt. Und da habe ich zum Beispiel auf dem Schulhof gesehen, was sollte ich tragen, ja, damit ich angeschaut werde und zwar jetzt nicht mitleidig, sondern am besten ne, so, dass die mich interessant finden oder so. Und das waren eben auch ganz bestimmte Klamotten, das waren bestimmte Turnschuhe, Sneakers etc. Das hat sich gar nicht geändert. Und das war für mich, war das wichtig. Ne? Also Geld war wichtig. Als ich dann irgendwann die Schule abgebrochen hatte, weil ich keinen Bock mehr drauf hatte, habe ich auch angefangen, Geld zu verdienen. Und das mache ich bis heute. Ich verdiene Geld, weil Geld bedeutet Sicherheit. Genau, ja. Daran hat sich also gar nichts geändert.
Und dein Blick auf Geld?
Der hat sich verändert über die Jahre, ganz stark.
Wenn du es beschreiben müsstest an so einem kleinen, wir sind ja hier viele aus dem Marketing, an so einer kleinen Customer Journey. würdest du sagen, was für Etappen hattest du da drin?
Also Konsum war wichtig. Mhm. Ne? Für mich war zum Beispiel auch Party super wichtig früher. Mhm. Ne? Immer so, also irgendwie rauchen, Alkohol trinken, das also so, das war so 80er und 90er, würde ich sagen. Das war total wichtig. Und ja, also Wohlstand, also das, was jeder so unter Wohlstand versteht, also das war eben Besitz, ne? Konsum, Erlebnis, Reisen war wichtig zu dem Zeitpunkt etc.
Und was war die nächste Stufe danach, würdest du sagen? Also wie lange warst du auf diesem Standpunkt, über den wir auch letzte Folge schon viel gesprochen haben, der uns ja auch schon alle ganz schön in die Scheiße geritten hat?
Der
Entsafter, ja. Schwieriges Thema. Aber wann würdest du sagen, hat sich das bei dir geändert, dass vielleicht dein Blick auf das Geld sich auch ein bisschen geändert hat? Gab es dann vielleicht auch ein spezielles Ereignis, wo du sagen würdest, krass, da irgendwie ist mir das aufgefallen, dass Geld doch schon mehr als ausgeben ist?
Also ich habe irgendwann mal geheiratet, da war ich so Anfang 30. Mhm. Und ich habe einen Mann geheiratet, der aus dem Ausland kommt. Und ich war halt zuständig für alles erstmal, ne? Also so verantwortlich und damit ja auch wirtschaftlich. Und da habe ich irgendwann gemerkt, dass eben Geld noch für viel mehr taugt. Also Geld taugt dafür, mir ein Leben aufzubauen. Und zwar so ein Leben, wie ich mir das vorstelle, wie ich mir das wünsche im Idealfall. Und dass ich das leisten konnte. Also ich habe zum Beispiel auch immer gespart. Mhm. Also ich hatte so klassische Sparverträge, wie ich das mal nenne, Lebensversicherung, so solche Sachen. Das habe ich tatsächlich immer gemacht und kann nur jedem sagen, also egal, was man, für was man sich dann heute entscheidet, mach es einfach, das hast du nach 6 Monaten vergessen, dass du es machst. Und das arbeitet einfach weiter und das arbeitet für dich. Das funktioniert tatsächlich, die Erfahrung habe ich gemacht. Und dann habe ich mir einen Traum erfüllt mit meinem damaligen Mann. Ich habe alle meine Sparverträge aufgelöst, habe das ganze Geld genommen und bin ausgewandert.
Wow. Das ist mutig.
Ja, habe ich gar nicht so empfunden. Das war einfach, für mich war das vollkommen klar, dass ich das möchte. Ich bin in die Heimat meines Mannes mit ihm zusammen ausgewandert nach Kolumbien. Und dann brauchst du ja erstmal finanzielle Mittel. Also ich habe hier meinen Job gekündigt nach über 25 Jahren, Wohnung gekündigt, alles, was man so macht. Wir waren abgemeldet und dann ab darüber. Und dann hat der da gearbeitet und ich hatte die Zeit, mir zu überlegen, was ich eigentlich mit meinem Leben anfangen möchte und welche Dinge mir so wichtig sind. Mhm. Und dieses Geld hat es mir ermöglicht, mir diese Gedanken machen zu können. Ja, ich konnte da drüben sein, ich konnte da leben, ich konnte die Dinge, die mir wichtig sind, mit ganz, ganz geringem finanziellen Aufwand umsetzen, weil das Leben halt in so einem Land auch wahnsinnig günstig ist. Ne? Und dann hat das aber alles gar nicht geklappt mit uns beiden und dann bin ich allein zurückgewandert. Mit nichts. Genau. Und hab, wann war das jetzt? Vor 7 Jahren bei null angefangen.
Und das würde ich nämlich, also, wir haben natürlich die Überraschung unserer lieben Gästin nicht eingespielt. Ich wusste das natürlich schon, dass du da mal ausgewandert
bist. Ja,
für die, also,
ich wusste das nicht.
Ja, deswegen, es war nicht gefaked.
Nee.
Aber was hat das mit dir gemacht, neu anzufangen?
Das hat mich, also erstmal habe ich, also ich wollte nochmal dazu sagen, ich erzähle jetzt hier so meine Journey, die ist natürlich ein bisschen länger, ne, weil ich ungefähr doppelt so alt bin wie ihr. Aber wir haben ja Gästin und ich sag mal, um die geht's ja, ne? Es geht ja um Finance Baby und es geht auch um Finance alte Sau, die bin ich. Ich habe das hier vergessen.
Natürlich.
Was das mit mir gemacht hat, also erstmal hatte ich das Gefühl, ich habe total versagt. Und dann habe ich gemerkt, so, ich kann das aber anpacken, weil niemand anders wird das für mich übernehmen. Bin dann halt zurückgewandert und habe ein riesengroßes Netzwerk hier gehabt. Und das kann ich nur jeder Frau oder jedem Menschen empfehlen. Wenn du ein Netzwerk hast, wenn du Menschen kennst und auch nur entfernt, nutzt das. Das hilft, weil da kommen Ideen, da kommt Zuspruch. Da kommen Lebenserfahrungen, also im Prinzip auch das, was ihr macht. Ne? Ihr lasst ja andere Frauen an dem, was ihr erfahren habt und was ihr alles noch so dazu lernt, auch teilhaben. Ihr nehmt die ja mit. Ja? Die begleiten euch und ihr begleitet die. Und ja, und das habe ich gemacht und ich habe gelernt, dass ich das kann. Ich habe gelernt, dass ich kann, dass ich nichts habe. Also mit nichts haben, das ist natürlich Quatsch. Ne? Ich habe nicht auf der Straße gelebt, aber ich war irgendwo so aufgehoben. Ich habe dann nicht ganz 3 Jahre in der WG, in einem Zimmer gewohnt. Ich habe keinen Job gehabt. Ich hatte kein Zuhause. Ich habe keinen Ehemann mehr gehabt. Familie hatte ich hier auch keine. Aber wie gesagt, ein riesengroßes Netzwerk. Ja, und die Kohle war eben auch irgendwann alle. Und ich habe aber dann wieder angefangen zu arbeiten. Und ich habe mein Leben darauf so eingestellt. Ne? Also ich habe, wie gesagt, ich habe jetzt nicht eine große Wohnung gemietet. Und ich habe auch nicht sofort ein Auto gehabt, sondern ich hatte ein HVV-Abo und ich habe ein WG-Zimmer gehabt. Und das geht. Und das ist sogar super inspirierend, weil das hat mich ja frei gemacht ein bisschen. Ja. Ich war zwar eingeschränkt finanziell, aber es hat mich so im Kopf irgendwie freier gemacht, weil ich gelernt habe, dass ich das kann. Und ich wüsste auch heute, obwohl ich das also überhaupt nicht möchte, ne? Aber ich wüsste, also um Gottes Willen, aber ich wüsste, dass ich das kann, wenn jetzt irgendwas Schlimmes passieren würde. Ich weiß, dass das geht. Ja. Ich kann das. Ich kann das hier alles einpacken, kann darauf verzichten, weil ich brauche das auch alles nicht, um weiterzumachen. Oder ne, das macht mich nicht aus. Ja. So, das habe ich gelernt.
Wie ist denn euer Gefühl, was jetzt, es hat natürlich sehr, sehr viele Komponenten, auch was immer finanzielle Rückkopplung hat von dem, was du gerade erzählt hast. Aber wenn man ja bei dem Thema Scheidung mal bleibt, was ja für viele mehr als Auswandern vielleicht ein deutlich greifbarerer Zustand ist bei den Scheidungsraten, die wir in Deutschland haben auch. Habt ihr da Erfahrungen mit Frauen, auch in dem Bezug auf das, was ihr tut, dass da auch ein Need entsteht für viele, da sich vielleicht das erste Mal damit zu befassen? Oder was ist so eure Erfahrung als Finance-Baby mit dem Thema Scheidung und Neuanfang?
Ja, voll. Also ich habe es ja live mitbekommen bei meiner Mama. Also ich habe es ja direkt so am eigenen Leib irgendwie bei ihr auch gesehen, wie es da ging. Und ihr ging es ja genauso. Wir hatten es ja in unserer letzten Folge ja schon kurz drüber gesprochen, dass ich das dann so mitbekommen habe und dass es ihr dann ja ganz genauso ging, dass sie auf einmal irgendwie ohne was da stand, sich halt nicht mal ein Auto leisten konnte. Und es ist tatsächlich so, es gibt einen Fakt, den wir tatsächlich immer wieder bringen, und zwar ist das 60%, ich glaube es sind 60% der Frauen ihre finanziellen Entscheidungen den Männern überlassen.
Krass.
Das war ausschließlich, ja. Genau. Und das heißt ja eben, es beginnt ja bei sowas wie halt eben, was du jetzt auch gerade schon gesagt hattest, irgendwelche Versicherungen oder so abschließen. Manche Frauen wissen überhaupt nicht, welche Versicherungen sie haben. Das macht rein der Mann. Und wenn es dann irgendwie zu einer Scheidung kommt, dann haben die vielleicht die auch gar nicht, weil das vielleicht teilweise irgendwie dann nur für den Mann greift oder man muss das dann alles irgendwie auseinanderklamüstern und die Frauen kennen sich dann damit überhaupt nicht aus, weil sie vielleicht irgendwie sich halt mehr zum Beispiel auf die Kindererziehung konzentriert haben, was wir ja auch schon gesprochen hatten. Dass es halt irgendwie in unserer Gesellschaft immer noch eher bei den Frauen liegt und diese Bildung da ja dann auch irgendwie nicht der gleiche Stand ist zwischen Frauen und Männern. Und wenn man dann halt auf einmal irgendwie das alleine machen muss, dann ist es ja super schwierig, weil man ja irgendwie ja bei Null anfängt und sich das ja irgendwie in dem Moment auch alles selber beibringen muss. Und dabei irgendwie schwingt ja dann auch total dieses Emotionale aber auch mit, man lässt sich ja nicht scheiden und ist dann komplett frei und sagt irgendwie, ja okay, jetzt kümmere ich mich um meine Finanzen, sondern man ist ja auch so in seinem Kopf ja auch irgendwie total in der Trauer oder
in der Lähmung
oder ich meine, das ist ja für jeder auch anders, manche sind dann sauer oder was auch immer, aber man hat ja extrem viele Emotionen und sich dann da irgendwie drum zu kümmern, ist ja super schwierig und deswegen ist ja auch, was wir immer sagen, dass man schon vorher, man muss sich davor schon absichern, gerade auf was wir viel sprechen, ist so, was wie Ehevertrag zum Beispiel, wird ja auch voll oft mit Misstrauen verbunden.
Ja.
Man sagt, ja, aber ich vertraue ja meinen Mann und ich lasse mich doch nicht scheiden und ich brauche doch keinen Ehevertrag, aber wir sagen, es hat überhaupt nichts mit Vertrauen zu tun, sondern es ist eine Absicherung. Es muss ja auch nicht mal eine Scheidung sein, es kann ja auch ganz andere Sachen passieren, warum man diesen Ehevertrag dann braucht, um dann eben nicht ohne irgendwas dazustehen. Deswegen lieber davor sich irgendwie absichern und dann im schlimmsten Fall dann eben sich wirklich trauern können im Moment und nicht sich dann über solche Sachen Gedanken machen wie Finanzen.
Ja, es ist verrückt, was da so gesellschaftlich so mitgegeben wird, ne? Und was eben auch, wie du schon sagtest, so, also das wird als Misstrauen angesehen, das hat ja da gar nichts zu suchen. Also es ist einfach nur, ich stehe für mich ein und das ist dann schon irgendwie negativ.
Ich finde es aber total spannend und wichtig, was ihr gerade gesagt habt. Ich habe da noch nie so drüber nachgedacht, weil ich auch immer finde, so die erste Assoziation, jetzt losgelöst davon, dass man natürlich rational weiß, dass es irgendwie Sinn ergibt, ist auch bei mir, und ich würde mich als relativ finanziell gebildete, relativ feministische Frau bezeichnen, der erste Impuls, unterbewusst auch schon so, boah, ist aber schon noch irgendwie unsexy und unromantisch, boah, dann setzt du dich da hin und musst drüber reden.
Das ist aber eigentlich... Ja. Und ja, eigentlich ja gar nicht.
Ja, weil eigentlich
du bist ja nicht nur Misstrauen, sondern du kannst ja da auch regeln, dass dein Partner versorgt wird. Also weißt du, im Ehevertrag steht ja auch, was du auch bekommst, so sollte irgendein Fall eintreten. Und das ist ja dann eigentlich auch wieder super gut. So,
total, es ist auch an zusammen sich mega, mega gut. Und ich glaube auch mega wichtig, dass man das eher so framed, wie ihr das eben geframed habt. Deswegen bin ich da nämlich drauf gekommen, dass dieser Punkt von, wenn man sich trennt, es ist so oder so scheiße, aber wenn man diesen Vertrag hat, dann hat man Zeit und auch emotionaler Kapazität, sich um die Emotionen zu kümmern und eben nicht um das Finanzielle. Und das finde ich ein voll schönes Framing dafür eigentlich, dass man sagt so, ganz ehrlich, wenn ihr euch nie trennt, dann braucht ihr es ja nicht. Dann habt ihr einfach 2 Stunden mal einen Versicherungskaufmann oder Kauffrau.
Ja, ich würde mal vorher anfangen. Ich würde jeder Frau raten, sich darüber Gedanken zu machen, warum sie heiratet. Warum heiratest du? Das ist ein Ehevertrag.
Finde ich gut, ja.
Ja, und warum Ja, also Ehe, auch das ist ja ein Vertrag, den du unterschreibst. Und du hast vor dem Gesetz, ja, bist du damit plötzlich für Dinge verantwortlich, ja, die du mit unterschreibst. Und wenn du heiratest, weil du dieses Kleid anziehen willst, ne? Und weil du diesen Moment willst und diese Aufmerksamkeit und alles drum, das ist cool. Aber dafür musst du nicht zum Standesamt gehen und vor dem Gesetz, ja, Gesetz, Eheleute werden. Das musst du nicht. Das kannst du auch so machen. Aber wenn du das dann tust, dann sieh zu, dass das andere auch geregelt ist. Denn der Gesetzgeber regelt nämlich gar nichts. Der nimmt das eine, aber du kriegst das andere nicht dafür. Ja, denn wenn du dich scheiden lässt, also oder wenn man sich scheidet, und das kann ja jedem so gehen, das kann ja auch der Frau so gehen, dass sie sagt, hey, ich treffe hier jemanden, mit dem möchte ich eigentlich viel lieber zusammen sein. Ja, und dann gucken wir mal, was das alles dann doch so für Konsequenzen hat, wenn du nicht vorher dir Gedanken drüber gemacht hast und es einfach angesprochen hast.
Ja, wir haben doch auch mal mit meiner Mama gesprochen über das Thema Ehevertrag und dann hat sie auch gesagt, also sie hatte damals, glaube ich, auch keinen Ehevertrag mit meinem Papa. Und irgendwann Jahre später hat sie es halt bereut, ne? Weil irgendwann stand halt dann Finanzamt vor der Tür so und sie hat große Augen gehabt und wusste nicht, dass wir kein Geld mehr haben, ne? Und dann denkst du dir halt, boah, da hätte ich mich mal früher drum kümmern sollen. Und ich glaube erst vor ein paar Jahren, also ich meine, die sind ja so lang schon geschieden gewesen und er ist ja, wie gesagt, auch super früh gestorben. Kam ein Brief und sie wusste in dem Moment nicht, sind das jetzt meine Schulden oder nicht, weil sie nicht mehr wusste, was sie damals unterschrieben hat. Ja. Und das ist halt krass. Und das darf niemandem passieren. Nee. Das ist ganz wichtig. Und das hat nichts mit Vertrauen oder Misstrauen zu tun, sondern einfach, dass du dir selber da echt viel wert bist, dass du einfach den Worst Case vermeiden kannst.
Naja, du gehst einfach auch eine Verpflichtung ein mit so einer Ehe. Das musst du einfach, der eine wie der andere. Und ich sag's nochmal, aber Frauen, ne? Die Lebenswege von Frauen sind, spätestens wenn dann Kinder da sind, einfach andere. Du bist in einer ganz anderen Abhängigkeit. Und der Gesetzgeber sorgt nicht dafür, dass du gleichgestellt bist. Das tut er nicht, das musst du selber tun.
Und ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, dass man das... aus diesem Initialen, was ich ja auch hatte, wie gesagt, ne, als ich das erste Mal davon gehört habe, dachte ich mir auch so, ist ja voll, jetzt muss man irgendwelche Zettel ausfüllen, voll unromantisch, dass man das da mal rausholt und sagt so, erstens, wenn es eine Ehe ist, in der man das Leben zusammen bestreitet, das ist nicht, der Ehevertrag ist nicht das Schlimmste, was ihr wahrscheinlich zusammen erleben werdet, wenn man mal ganz ehrlich mit sich ist. Und es gehört auch einfach zum echten Leben dazu, also eine Beziehung, ne, can only be a fairy tale for so long irgendwie. Und es ist auch schön, aber ich finde persönlich, auch jetzt, wo ich selber halt eine ziemlich lange Beziehung habe und auch viele Freundinnen habe, die entweder jetzt irgendwie älter sind und schon verheiratet sind oder so, das ist ja auch eigentlich das Schöne. Der Moment, wo die Beziehung in die Realität eintritt, ist eigentlich ein super schöner Moment. Und wenn es immer nur in diesem, ich fliege nach Las Vegas und ich fliege nach Paris und so ist und ich muss irgendwie ein super, wir müssen zusammen voll das Power-Couple sein für Instagram, dann ist es natürlich schwieriger, dann das auf einmal mit einem Ehevertrag zu vergleichen.
Ja, aber also ich kann nur sagen, also für mich hatte diese Eheschließung etwas sehr Emotionales. Und zwar war das, dass jemand zu mir Ja sagt. Und ich habe zu diesem Mann Ja gesagt und ich habe das auch genauso empfunden. Ich habe das nicht nur gesagt, das habe ich genauso gemeint. Und spätestens da weiß ich, wenn der Ja zu mir sagt, dann sagt der ja auch Ja dazu, dass wir uns eben über solche Themen Gedanken machen. Das muss so sein. Und wenn er dazu nicht bereit ist, dann ist er auch nicht, dann sagt er nicht Ja zu mir. Also so sehe ich es. Ja.
Und ich finde es ganz wichtig, gerade dadurch, das finde ich einfach bei dir super spannend und auch bei dem, was ihr tut, dass ihr nicht limitiert ist auf nur, wir machen es jetzt einmal im Leben und dann klappt das für immer so und dann ist es auch für immer so. Aber man ja auch sagen muss, da haben Uta und ich vorhin drüber gesprochen auch noch, dass wenn man immer nur plant für den Idealfall, dann guckt man ganz schön blöd, wenn es eben doch nicht so kommt, wenn man sich dann mal scheiden lässt, wenn dann mal was unplanbar ist. Deswegen würde mich sowohl deine, Uta, aber halt auch eure Perspektive super interessieren, wie man finanzielle Planung damit verbindet, trotzdem die Possibility offen zu halten, dass das Leben halt doch anders kommen kann.
Das Leben wird anders kommen. Ja, das ist so. Ja, das ist einfach so. Das Leben ist so eine Reise und da kommen Dinge einfach anders. Und das heißt ja nicht, dass das immer schlechte Dinge sind. Das sind auch gute Dinge, aber manchmal sind das einfach andere Dinge. Also ich sag mal, wir haben hier jetzt zum Beispiel einen richtig guten Moment gerade zu fassen und den hätte ich nicht, wenn mir das nicht alles passiert wäre, weil dann würde ich da jetzt drüben vielleicht irgendwo auf meiner Hacienda, nee, Finca sitzen und Kaffeebohnen fühlen. Nee, also irgendwie andere Sachen machen. Ja, dann wären das andere Sachen, aber dann wäre das eben jetzt nicht passiert. Und es ist komplett anders, als ich es mir ursprünglich mal vorgestellt habe. Ne? Und es ist vollkommen okay so. Also nicht nur okay, sondern es ist einfach richtig. Es ist richtig. Und ich bin dadurch nochmal gewachsen. Also innere Größe 2 Meter.
Sehr gut.
Ja. Also und an Erfahrungen bist du dann eben auch natürlich sowieso reicher. Ne?
Was sagt ja, jemand?
Ich glaube,
ja, nee, sag mal ruhig.
Ja, ja. Nee, ich glaube, wir müssen aufhören, irgendwie so Absicherungen oder Versicherungen oder Vorsorge damit dass es damit einhergeht, dass der Worst Case auch eintreten wird. Also es ist ja so, als würde man sagen, boah, jetzt schließe ich eine Berufsunfähigkeitsversicherung ab, weil ich zu 100% weiß oder ich gehe vom Negativen aus, dass ich eben berufsunfähig werde. So, das ist es ja nicht. Das möchte man damit ja gar nicht irgendwie sagen, sondern einfach nur schließe es ab, weil falls irgendwann mal, der Moment muss nicht kommen, aber er kann halt vielleicht dann doch kommen, falls er kommt, dann geht es dir besser auf jeden Fall mit der Situation. So. Und darum geht es ja.
Ja, voll. Ich finde es auch einfach ein gutes Gefühl. Also ich hatte das bis jetzt alles auch noch überhaupt nicht, also irgendwelche Versicherungen oder so. Also ich war doch überhaupt nicht auf dem Stand, auf dem ich sein sollte. Und wir haben jetzt beide auch mit unseren Finanzexpertinnen, die wir auch haben, eine Beratung gemacht und dann kam auf einmal Versicherungen auf und ich dachte, oh Gott, brauche ich das alles und so. Und ich fand es dann aber auch super interessant, eben drüber nachzudenken, was es alles so für Möglichkeiten gibt. Und ich finde es super spannend, irgendwie dann auch so zu betrachten, was im Leben so alles noch auf einen zukommt und mal wirklich so in die Zukunft zu blicken. Und wir hatten es ja in der anderen Folge schon gesprochen, es macht natürlich auch Angst. Aber irgendwie fand ich es doch auch echt sehr interessant und eben dann auch so diese Möglichkeiten und diese Ziele sich vorzunehmen, was man halt mal erreichen möchte, ist dann irgendwie schon auch was Schönes und auch einfach super wichtig.
Ja, voll. Gibt es da auch so dieses Gefühl, oder ich sag mal andersrum gefragt, gibt es irgendwas, wo du sagen würdest, das würde ich jetzt aber nicht mehr machen. Also da ist dann auch einfach too much. Also überversichert, überabgesichert.
Genau, das wollte ich gerade sagen. Ja, weil ich war mein ganzes Leben lang so krass überversichert. Also ihr müsst euch vorstellen, ich hatte sogar eine Heilpraktikerinnenversicherung. Ja? Das heißt, wenn ich einmal in 5 Jahren zur Heilpraktikerin gehen wollte, zur Akupunktur, dann war das versichert und wird zu 75% übernommen. So. Da habe ich dann auch irgendwann gedacht, okay, danke Mama, dass du mich so super versichert hast, aber das brauchen wir jetzt vielleicht auch nicht. Und sowas habe ich dann auch gekündigt und würde ich jetzt, glaube ich, auch nicht mehr abschließen. So.
Ja. Genau. Deswegen finde ich es aber auch so interessant, wenn man ja über sein eigenes Leben nachdenkt und hat überlegt, okay, wie bin ich so von meiner Persönlichkeit, was brauche ich, so gehe ich halt irgendwie 5 Jahre zur Heilpraktikerin oder halt nur alle 5 Jahre und macht das für mich Sinn? Und welche Versicherungen machen für mich Sinn? Das ist ja so individuell und deswegen finde ich, macht das ja auch so viel Spaß, weil es ist ja gar nicht so trocken, wie man denkt, sondern es geht ja um dein Leben und es gibt auch nichts Interessanteres, als über dein eigenes Leben nachzudenken und was da in Zukunft passieren wird.
Ja, voll.
Das finde ich total spannend, dass du das gerade sagst. Also das, das finde ich auch gut. Also sprich, das ist dann auch Coaching in Richtung, ne, schau dir an, was ist dir wichtig und eher und weniger in Richtung, du musst, du solltest. Oder gibt es irgendwas, wo ihr sagt, das ist ein Minimum, das sollte es auf jeden Fall geben?
Ja, also du solltest auf jeden Fall, Versicherungen sind natürlich auch nur dafür da. Also ich meine, wenn du jetzt zum Beispiel auf deinem Konto schon sehr, 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 sehr viel Geld hast, das dir wahrscheinlich für immer reichen wird, dann musst du vielleicht nicht...
Das ist eine Versicherung. Diese Person, auf die dieser Case zutrifft, kann bitte jetzt ausschalten.
Du brauchst diese Versicherung nicht.
Bitte nicht.
Mir hat mal jemand gesagt, Versicherungen sind für arme Leute. Und es klingt so schlimm, aber es ist halt einfach so. Also Versicherungen sind für die Leute, die jetzt nicht unendlich viel Geld auf dem Konto haben. Und was auf jeden Fall sinnvoll ist, ist sowas wie eine Hausratversicherung oder so. Also, dass du halt dein Hab und Gut absicherst, falls dir die Bude abbrennt. Trigger, guck, ich sag schon wieder Triggerwarnung. Falls dir die Bude abbrennt, dass du halt irgendwie dir relativ schnell die Sachen nachkaufen kannst. So, das ist zum Beispiel super wichtig. Aber Thema Unfallversicherung oder so, das ist halt auch was, es kommt auch wieder drauf an, irgendwie machst du krasse Sportarten oder bewegst du dich halt nicht vom Schreibtisch weg, dann brauchst du es vielleicht auch nicht.
Genau. Ja, was ich auch ein tolles gute Beispiel in der Beratung fand, ist eben, da ging es um die Berufsunfähigkeitsversicherung. Da haben wir auch darüber diskutiert, halt, inwieweit es Sinn macht und für wen es Sinn macht. Und da meinte die Beraterin halt eben auch, dass wenn du dir das leistest, also wenn du so viel Geld hast, dass du es dir leisten kannst, für irgendwie 5 Jahre zum Beispiel, deinen Unterhalt zu bezahlen, deine Wohnung zu bezahlen, eventuell halt eben dann auch deine Kinder zu finanzieren, wenn du dieses Geld hast, da brauchst du keine Berufs- und Fähigkeitsversicherung. Genau. Okay, die sichert dir das ab, wenn du nicht mehr arbeiten kannst, sichert dir quasi deinen Lebensstandard ab, aber wenn du Lebensstandard quasi halten könntest, dann brauchst du die auch nicht. Und so muss man halt eben für sich individuell entscheiden, wie viel Geld habe ich, für was kann ich es ausgeben und was macht dann für meine Situation halt Sinn.
Und was ist vielleicht auch der richtige Zeitpunkt, ne? Oder? Also,
ich glaube aber, Zeitpunkt ist ein richtiges Thema, weil da ganz viel jetzt drüber gesprochen wird langsam, dass es eben nicht so ist, dass es zu spät ist, wenn du 40 oder 50 bist. Aber ich glaube, dieser Satz schlummert noch bei vielen im Kopf. Also begegnet euch das auch oft, dass es dann heißt, ja gut, aber ich bin ja jetzt 50, also was soll ich denn jetzt machen?
Voll. Also es ist natürlich so, je früher du was abschließt, zum Beispiel jetzt eine Berufsunfähigkeitsversicherung, wenn du das schon im Studium abschließt, dann hast du ja ganz andere Konditionen. Also das Ding ist natürlich viel, viel günstiger, wie wenn du es abschließt, wenn du irgendwie vielleicht schon eine gesundheitliche Erkrankung oder sowas hast. Das kann dann auch sein. Dann ist es natürlich teurer oder du kommst vielleicht gar nicht rein. Das heißt, es bietet sich oder es ist immer besser, das früher abzuschließen oder auch beim Thema Investieren. Also wenn du halt mit 3 Jahren in einen ETF-Sparplan machst, dann musst du da irgendwie nur 15 Euro monatlich reinlegen. Und dann hast du, wenn du in Rente gehst, dann halt einen richtig krassen Batzen Geld und es reicht dir irgendwo auch. Und wenn du es natürlich erst mit 47 anfängst zum Beispiel, dann sieht es halt schon wieder anders aus, dann brauchst du dann eine andere Sparrate. Aber trotzdem ist es ja nie zu spät. Ich glaube, du musst dann halt auch da gucken, wie viel kann ich denn wirklich auf die Seite legen und wo möchte ich denn in 10 Jahren stehen? Ich meine, auch 50 oder 60 ist ja nicht alt, weißt? Also da ist ja noch so viel vor dir und da lohnt sich das doch auch, die Jahre danach noch richtig cool gestalten zu können.
Ich wollte aber eben gerade sagen, cool gestalten zu können, ne? Genau. Weil, also ich habe ja nun so die Erfahrung gemacht, es kann auch alles ganz anders kommen im Leben. Ich hatte nie vor, irgendwie ein Reihenhaus zu kaufen oder sowas. Das hatte ich sowieso nie vor. Das dann irgendwann mal abbezahlt ist etc. Das war nie der Plan. Aber ich merke eben so, dass ich noch so wahnsinnig viel tun möchte. Und für mein Ziel gar nicht in erster Linie zum Beispiel wäre jetzt, um es mit Isis Worten zu sagen, den Gang rauszunehmen und auszurollen, dann irgendwie so mit Ende 50, sondern ich möchte doch so viel machen. Und dafür würde ich mir zum Beispiel dann finanzielle Freiheit wünschen oder ein bisschen mehr Spielraum. Und dann vielleicht zum Beispiel denke ich so darüber nach, wenn jetzt vielleicht irgendwann nochmal so das Thema Gehalt anstünde oder sowas bei mir, dass ich vielleicht tatsächlich mal über eine Arbeitszeitreduzierung nachdenken würde und sagen würde so, ey, wie wäre denn das denn eigentlich mal, ihr lasst mir mal einen halben Tag nach oder einen Tag oder so sowas zum Beispiel. So, da merke ich, es gibt sich auch für einen, also mein Horizont erweitert sich da. Weil ich eben auch so merke, und das wusste ich ja vor 20 Jahren auch nicht, was mir dann vielleicht mal wichtig ist. Ja. Dass ich zum Beispiel podcasten kann. Dass ich dafür einfach eine Idee haben möchte. Ne? Ja, das habe ich vor ein paar Jahren noch gar nicht gedacht, dass mir das mal wichtig sein würde. So war es. Und das ist ja auch wert.
Ja, total. Genau. Ja, um da vielleicht auch zu ermutigen. Also meine Mama hat sich jetzt auch mit Mitte 50 noch.
Die hab ich gerade auch gedacht.
Ja. Meine Mama hat sich mit Mitte 50 jetzt ihren ersten ETF-Sparplan angelegt, durch mich, weil sie da jetzt an dieses Thema rangekommen ist. Ja. Und sie war halt davor auch voll die Sparerin und dachte, sie muss sparen, damit sie Geld hat.
Ja.
Und als ich ihr dann erklärt habe, dass sie dieses gesparte Geld auch einfach vermehren lassen kann durch Investieren. Ja. Also natürlich erstmal skeptisch, aber sie hat es dann tatsächlich auch gemacht und investiert jetzt und kann jetzt halt dann irgendwie vielleicht ein Jahr früher in Rente gehen oder kann dann, wenn sie in Rente ist, mit dem Partner noch ein bisschen reisen gehen oder so, anstatt halt einfach dieses Geld da liegen zu lassen und mit dem passiert nichts. Deswegen, natürlich hat sie schon Zeit verloren, sage ich mal in Anführungszeichen, aber es ist besser, jetzt damit anzufangen, wie sich zu denken, jetzt lohnt sich es auch nicht mehr.
Ja, überleg mal. Ich glaube, das hört sich so wenig an, aber ein halbes Jahr früher, schon allein das. Ein halbes Jahr, was ist auch, wie du dieses halbe Jahr so gestalten kannst, wie du Bock drauf hast.
Das ist doch total geil. Ja. Das wollte ich doch sagen. Da sind wir wieder beim Purpose, ne? Einfach zu wissen, wofür machst du das dann? Nicht, um es zu haben, weil man das eben so macht und weil sich das sicher anfühlt, sondern eben zu sagen, so, hey, stell dir mal vor, ich kann ein halbes Jahr vorher, ja, was auch immer machen, wozu ich das tue.
Und ich glaube, ja, voll. Oder wenn es nur, weiß nicht, 100 Euro Unterschied macht am Ende irgendwie in der Rente, überleg mal, was 100 Euro sind. Vielleicht hast du schon immer davon geträumt, dir die Vogue zu abonnieren oder irgendwie eine richtig coole Gemüsekiste zu abonnieren. Das ist dann dein Luxus, weißt du, das kannst du dir dann leisten. Das ist doch cool. Ich gehe gerade richtig auf.
Ja, ich finde das aber total wichtig, weil ich glaube,
da siehst du gerade richtig Bock aufs Eltern.
Ja, ne? Merkst du das?
Ich Bock auf die Eltern.
Oder Bock auf die Vogue. Ja, aber ich finde das total wichtig, weil dazu gehört ja auch, also zum Beispiel dazu, dass deine Mom halt jetzt einen ETF-Sparplan noch abgeschlossen hat und so, da gehört natürlich wahrscheinlich auch dazu, dass sie beeinflusst wurde und das gesehen hat bei Menschen wie euch, dass es einfach wichtig ist. Aber dazu gehört eben auch, dass man vielleicht nochmal mehr will als das, was man aktuell hat und dass das auch cool ist, nochmal sich weiterzuentwickeln. Absolut. Und dass es nicht irgendwann aufhört in einem bestimmten Alter.
Nein, das hört nicht auf.
Ja, und es hört vor allen Dingen nicht nur, dass es nicht aufhört, sondern es verändert sich auch noch. Also der Blick verändert sich. Ich habe das, auch ganz anders gelernt. Meine Eltern haben festes Sparen gehabt und dann, weiß ich nicht, alle paar Jahre wurde da irgendwas fällig und ich weiß gar nicht, was das alles genau war. Und also so habe ich das gelernt, ja. Also auch Versicherungen, um zu sparen zum Beispiel, also um Geld anzusparen, was ja vollkommener Quatsch ist, aber ne? So habe ich das mal gelernt. Und ich habe halt jetzt erfahren, dass es auch andere Sachen gibt. Mhm. Genau, das kommt auch noch dazu.
Und vor allem gehört da ja auch dazu, und da haben wir vorhin schon mal drüber gesprochen, da wollte ich nämlich nochmal eine Ebene tiefer rein, dass man, wenn man spart, auch der Worst Case, man spart ja für viel Geld haben, und wenn der Worst Case eintritt, dass man es eben mal nicht hat, dass man erstens nicht total apart fällt, wenn es mal weg ist und wenn man vielleicht auch weniger Geld hat als die Freunde und Freundinnen, wenn man nicht nur 20 ist, sondern auch wenn man vielleicht 40 ist. So, und dass man dann dieses, was man sich angespart hat, vielleicht nutzen kann, um sich irgendwo wieder rauszuziehen, was mal nicht funktioniert hat. Und das, ich persönlich kann da natürlich noch gar nicht biografisch zu sprechen. Unsere beiden lieben Gästinnen von Finance Baby, qua Alter jetzt auch noch nicht so richtig. Deswegen machen wir uns zu dritt, fragen wir doch nochmal dich, Uta. Du hast ja noch angefangen, hast du erzählt. Bist wieder hergekommen. Und ich weiß auch, dass du natürlich jetzt wieder da bist, wo du vorher warst, bei Otto nämlich. Aber ich würde jetzt mal unterstellen, und da kannst du ja gerne sagen, ob du das verifizieren kannst oder nicht, dass es auch nicht ganz so einfach ist, in dem Alter, in dem Menschen eben ein Reihenhaus, einen goldenen Retriever und zwei wundervolle Kinder haben, die nie kleckern oder schreien, mal nicht so viel Geld zu haben. Oder vielleicht mal eine Wohnung zu haben, die einen geschenkten IKEA-Tisch hat. Hast du das Gefühl gehabt, das wurde von anderen mehr beäugt, als es von dir selber irgendwie jetzt als störend wahrgenommen wurde?
Das kann ich nicht sagen, aber ich weiß, wie ich das wahrgenommen habe. Und ich habe gedacht, ich komme vom anderen Stern. Ja, und das, also heute weiß ich, dass mich das ja irgendwo hingebracht hat. Das hat mich reicher gemacht, erfahrener, also auch reifer und reicher. Aber es hat so Situationen gegeben, in denen habe ich mich zum Beispiel mit bestimmten Leuten nicht mehr getroffen und unterhalten, weil ich einfach nichts zu diesen Gesprächen beitragen konnte. Weil die sich über Sachen unterhalten haben, die für mich einfach nie wichtig waren und die auch vielleicht gar nicht greifbar waren, die dann von Radtouren gesprochen haben, ja, die sie in Italien gemacht haben etc. Ich habe jahrelang keinen Urlaub gemacht, ich bin jahrelang nicht verreist. Das war auch nicht wichtig. Ich hatte ja Ziele, ne? Ich hatte das Ziel, Job, Wohnung, Auto. Ich oute mich jetzt. Also das waren so meine Ziele. Und das war halt nicht wichtig, aber das, also ich habe mich ganz schön ausgeschlossen gefühlt, ja klar.
Glaubst du, das war eher ein intrinsischer Prägungssatz von dir zu denken, du gehörst nicht mehr dazu, sobald das Geld weg ist? Oder wurde es, also hast du das zu spüren bekommen?
Nein, das war ich. Nein, das war ich selber.
Die waren das nicht.
Die waren das nicht. Nee, das bin ich selber. Und das ist der Blick drauf. Und das wandelt sich auch immer noch. Ne? Also, dass du, ich hatte auch so das Gefühl, ich habe ja nichts geschafft, ich habe ja nichts erreicht, zum Beispiel. Oh. Ne? Weil, wie gesagt, das Reihenhaus war nicht abbezahlt, weil ich hatte nie eins. die Kinder waren auch nicht aus dem Haus, weil ich keine Kinder habe.
Insofern waren sie auch nie
drin. Und mit meinem Ehemann lebte ich auch nicht, happy ever after, weil den gab es ja auch nicht mehr. Also wisst ihr, also so, das war halt alles nicht. Und ich sag ja immer gerne, anders sein ist nichts für Feiglinge. Und ich habe mich halt als sehr anders wahrgenommen als die. Und da ist immer so die Frage so, wer ist anders? Ne? Und ich bin eben anders und das, ich kann das besser annehmen heute.
Mhm. Mhm. Aber ich glaube, wenn wir mal ehrlich sind, dann ist doch immer so, dass wir das eigentlich nur selber sehen. Ne? Und von außen guckt wahrscheinlich kein Mensch drauf. Ja. Und die drauf gucken, die sind vielleicht selber total unzufrieden.
Ja, und auch wenn sie es nicht sind, es ist okay, ne? Dass die zufrieden sind. Oh. Und ich darf es auch sein. Mhm, ne? Genau. Ich darf das ja genauso sein.
Ja,
sich das erlauben und so wie ihr eben euch auch getraut habt, zu sagen, war beschissen und jetzt gehen wir das aber an und du verkriechst dich jetzt nicht und siehst zu, dass es ja keiner mitkriegt, dass es beschissen war. Sondern du machst was draus und du machst es dann zu einer Kraft, sag ich mal.
Ich frage mich nur immer, gerade weil wir ja auch heute beim Thema eher older und mature money sind, so, ob es, musst du sagen, aber ob es wirklich genauso einfach ist, mit 25, 24, 23 zu sagen, ich habe es letztes Jahr gelernt, ich kann das jetzt langsam, wie es ist, das mit 40 oder 50 zuzugeben, weil da dieser Bias irgendwie besteht, sowohl von Gleichaltrigen als auch von unserer Generation, so that you have everything figured out. So.
Ja, so nach dem Motto, meinst du, jetzt bist du schon so alt und weißt das immer noch nicht.
Ja.
So meinst du.
Deswegen,
ja.
Genau,
ich frage mich, da ist die Hürde wird größer. Ja, klar.
Ja,
auf jeden Fall.
Merkst du das in deinem Umfeld dann auch, dass wenn es daran kommt, dass es passiert ja immer noch, sich auch Menschen scheiden lassen oder irgendwie Kinder bekommen oder ganz andere Sachen einfach mit ihrem Leben machen, merkst du dann, dass irgendwie diese Risiko- und Verlustaversion dann vielleicht manchmal dazu führt, dass man sich was nicht traut, weil man Angst hat, das zu verlieren, was man sich aufgebaut hat?
Ja, klar.
Wie ist bei euch das Gefühl so, was eure Sparpläne oder whatever angeht? Habt ihr das Gefühl, dass da, also anders gesagt, glaubt ihr, dass es einen Unterschied macht von den Leuten, die zu euch kommen, die sich schon was aufgebaut haben, die wirklich auch teilweise in Situationen bleiben, nur aus Angst, das Erreichte nicht zu verlieren?
Ja, okay, was aufgeben zu müssen.
Ja, ich glaube auf jeden Fall, dass da die Angst besteht, so wenn man halt sich schon was Bestimmtes aufgebaut hat, dass man es dann auch wieder verliert. Ich habe aber tatsächlich irgendwie das Gefühl, das kann ich jetzt aber auch nicht von einer großen Menge belegen, aber ich habe tatsächlich das Gefühl, dass eher, sag ich mal, Frauen so in den 40ern, 50ern sich mehr Fragen stellen, also trauen, mehr Fragen zu stellen bei uns. Also,
cool.
Also ich weiß nicht warum, aber irgendwie habe ich da das Gefühl, die sind so ein bisschen offener.
Okay.
Vielleicht liegt das aber auch speziell in diesen Persönlichkeiten vielleicht, ich weiß es nicht, deswegen ich kann es jetzt nicht validiert sagen, aber ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass sie sich mehr trauen, weil vielleicht gerade so die Jüngeren eher so ein bisschen die Angst haben, irgendwie auch was Falsches zu sagen. So.
Ich glaube auch ihren Status zu verlieren.
Genau. Okay. Ja, das war ganz gut. Und das eher so 40-, 50-Jährige, die wir tatsächlich auch voll oft dann irgendwie in Workshops oder so dabei haben, dann doch irgendwie eher nochmal nachfragen.
Ja, ich glaube, wir sind heute irgendwie so erzogen worden oder unsere Gesellschaft ist so, dass Fragen auch falsch sein können. Mhm. Und ich glaube, dass es den Frauen, die in dem Alter sind, also gerade so 40, 50, wie du gesagt hast, die kennen das vielleicht dann doch nicht so. Also wenn die einmal da drin sind, dass sie sagen, okay, das ist ein Safe Space, dann trauen sie sich auch.
Okay.
Ja.
Finde ich aber spannend, weil ich finde, man kann so von beidem, man kann beides irgendwie annehmen, ne? Also man kann denken, dass man vielleicht sich weniger traut, wenn man mehr zu verlieren hat.
Aber es spendet ja auch so ein Stück weit Selbstsicherheit. Ne? Also ihr habt schon recht, es ist natürlich, je nachdem, wie meine Vita verlaufen ist, ne? Das ist ja auch sehr individuell, aber wenn vielleicht ein, zwei, drei Sachen doch mal geklappt haben im Leben und genau wie du gerade gesagt hast, Uta, auch, also wenn auch mal was nicht geklappt hat und ich einfach richtig in die Fresse geflogen bin und ich habe es trotzdem wieder hingekriegt, dann macht es vielleicht auch ein bisschen mutiger.
Ja, was heißt auch wieder hingekriegt? Aber einfach was draus gemacht. Also eben nicht auf die Fresse fallen und liegen bleiben, ne, sondern eben dieses andere Bild, ne, aufstehen und dann mal gucken und am besten was draus machen. Und ich sag mal, so wie ihr das eben auch macht, am allerbesten eben noch andere dran teilhaben lassen, weil die können dann was draus lernen. Und die können dann entscheiden, ob sie dann selber auch nochmal auf die Fresse fallen oder ob sie eben sagen, nee, ich passe ein bisschen besser auf und das lasse ich mal aus. Ja. Aber ich glaube schon, dass man oder dass wir in der Gesellschaft jüngeren Menschen mehr verzeihen. Mhm. Ja, also auch jetzt Dusseligkeit, denn ja, also
betrunken sein.
Unwissenheit oder so. Und dass man da von einer reifen Frau mehr erwartet. Das glaube ich schon. Mhm.
Ja, also ich persönlich, ich kann es mir vorstellen, dass die Drucksituation anders herrscht, aber es ist sehr schön zu hören, dass die Frauen, die zu euch kommen, vielleicht einfach auch schon an dem Punkt sind, dass sie da so ein bisschen die Unsicherheit abgelegt haben.
Auch gut. Ja.
Ich wollte nochmal einen ganz krassen Zeitshift machen jetzt.
Oh.
Und zwar, wir haben ja schon viel drüber geredet, so was deine nähere Vergangenheit so ausgemacht hat, Uta. Und auch gerade bei euch, so was das ausmacht, wenn man mit Scheidungen, mit Neuanfang, mit solchen Themen. Aber ganz viel, und vielleicht spricht dann die Wirtschaftspsychologin jetzt aus mir, aus dem Studium, ganz viel ist ja auch schon in der Erziehung und in der sozialen Prägung irgendwie verortet, was früher passiert ist.
Ja.
Und wir beide zum Beispiel, Uta, obwohl wir jetzt schon so lange diesen Podcast machen, haben noch nie drüber geredet, wie erstens deine Eltern mit dir über Geld geredet haben oder wie mit dir in der Schule, in der Öffentlichkeit über Geld gesprochen wurde. Wie war deine Wahrnehmung von diesem Thema?
Gar nicht.
Also gar nicht präsent überhaupt.
Gar nicht präsent. Also Geld war Mangelware. Mhm. So ist mir das von zu Hause vermittelt worden. Und dass es gut ist, welches zu haben. Dass es das Leben einfacher, also leichter macht, angenehmer macht. Mhm. Ja.
Gerade was so auch Medien angeht, als du dann vielleicht ein bisschen älter wurdest, in einem Alter, was man vielleicht mal Fernsehen guckt, Zeitschriften liest, so, warst irgendwo präsent? Also wann bist du das erste Mal auf das Thema gestoßen?
Wie gesagt, also auf dem klassischen Weg, also das, was meine Eltern mir so vorgelebt haben, ne, leg da ein bisschen, zahl da immer Geld ein, dann kommt am Ende ein bisschen mehr raus als das, was du da eingezahlt hast. Mhm. Nee, gar nicht. Das war nicht präsent. Sondern das war eher negativ behaftet, ne? Weil du ja dich ständig damit oder damit beschäftigt, weil ich mich dann damit beschäftigt habe, ja, kann ich eigentlich dem vertrauen, was der mir da sagt, weil ich verstehe das ja gar nicht. Also diese Transferleistung, ne, die ihr da bringt, ja auch unter anderem, die hat keiner erbracht für mich. Das gab es nicht, sondern dann habe ich mich ausgeliefert gefühlt, sag ich jetzt mal. Ja, und bin dann den konservativsten Weg gegangen.
Und das finde ich nämlich gerade so diesen Unterschied so spannend, wenn man über das Thema Old Money heutzutage redet und Menschen, die eben ab 50 vielleicht anfangen, sich mit Geld zu beschäftigen, muss man ja auch über das reden, wie diese Menschen geprägt wurden vor 50 Jahren und wie, was für eine Rolle Geld da gespielt hat, weil das ist ja auch noch tief drin oft.
Ja, also ich merke auch zum Beispiel, dass ich so in diesem Kontext, ne, also ihr seid jetzt Finance Baby, es gibt ja auch andere Projekte, sag ich, nenne ich das jetzt mal. Ja,
natürlich nicht so wie euers.
Nein, keines ist wie euer. ich will nicht sagen, ich ertappe es, ich beobachte mich immer wieder dabei, dass ich mir selber sage, Uta, mach dir, also dass ich versuche es mir nicht vorzuwerfen. Ja, also dass ich versuche jetzt irgendwie, oder vielleicht auch mich nicht scheiße zu fühlen, auf Deutsch gesagt, deswegen, weil ich kann die Zeit nicht zurückdrehen und ich kann jetzt nicht so wie ihr, ne, halb so alt oder noch weniger als ich, sagen so, hey, ich starte jetzt mal so durch und wer weiß, was mir dann so für ein Leben bevorsteht, kann ich nicht. Und das versuche ich dann eben nicht zu bedauern. Also das sind auch wirklich so ganz, ganz kleine, die sind so kurz auf Blitzer und dann sind die auch schon wieder weg.
Verstehe ich aber.
Eben, dass es mich beschäftigt, das auf jeden Fall.
Verstehe ich anteilig immer dann, wenn ich sehe, dass sich heutzutage 13-jährige Mädchen und Jungs schminken können und ich mir angucke, wie ich mit 13 aussah. Das ist so ein kleiner Moment, wo wow, warum muss denn der scheiße aussehen?
Scheiße, ja. Nee, aber ich habe gerade auch überlegt, wieso meine Mama geprägt wurde. Also meine Mama ist auch Mitte 50. Und ich glaube, meine Oma und Opa haben hier auch total viel vermittelt, sodass viel Geld total schlecht ist und dass wow, die Leute, die super viel Geld haben, auch irgendwie nicht so tolle Menschen sind. Und wow, so jetzt kann ich das ganz anders betrachten und ich sehe auch irgendwo, dass das war Neid natürlich, weil die hatten ja halt auch nicht viel Geld, ne, und haben dann irgendwie versucht, sich das schön zu reden und dann zu denken, okay, wie können wir uns besser machen? Naja, sagen wir halt, dass die doofe Menschen sind, so. Und das habe ich auch bei meiner Mama teilweise beobachtet und beobachte das jetzt noch, dass sie da auch ja eher nicht so nett dann über Menschen spricht, die viel Geld haben. Aber das ist Neid, glaube ich. Und dann am Ende kriegst du immer mit, dass die Leute irgendwo einen Schmerz haben und denken, Mann, eigentlich hätten wir es gerne genauso gemacht wie die jetzt irgendwie den Ferrari da in der Garage stehen haben, aber wir haben es halt nicht anders gemacht. So.
Ja. Kommst du ab einem bestimmten Alter auch unheimlich schlecht wieder raus aus so einem Auto. Aber das ist ein anderes Thema. Aber das ist vielleicht auch so ein bisschen dieses, wie sagt man denn, Geld verdippt den Charakter, sagt man doch, ne? Ja, das ist ja auch, und da ist das ist aber das Thema, was wir jetzt schon ein paar Mal hatten, das ist immer das, was du daraus machst. Ja, und wozu nutzt du? Ja, willst du Ferrari fahren, ja? Oder willst du irgendwie ein tolles, weiß ich nicht, Entwicklungshilfeprojekt starten oder so, ja? Oder dich selbstständig machen mit was auch immer. Also ich habe zum Beispiel neulich darüber nachgedacht, weil ich gucke mir unheimlich gerne diese Brautsendungen an, mit diesen Kleidern.
Welche genau?
Im Original heißt das Say Yes to the Dress. Und das,
got it.
Und genau, also zum Beispiel also Brautmode für Frauen über 50. Mhm. Ja, also wo vielleicht der Ausschnitt jetzt nicht so kurz über dem Bauchnabel endet oder so solche, also nur so gewonnen, ja. So, und da denke ich auch so, ey, boah, wenn ich diese einfach nur diese Freiheit hätte, das zu tun, ne, das wäre cool.
Ach, das sind dann auch so wahnsinnig teure Kleider.
Nee, ich meine jetzt mich selbstständig zu machen.
Ach so.
So, nicht das Kleid. Ich will nicht so ein Kleid haben, aber einfach so ein Business zu starten, um einfach mal so zu gucken, so wie ihr, ne? Ich habe gesagt zu dem, ihr macht das jetzt einfach. Mhm. Ja, und das mache ich halt nicht.
Warum nicht?
Weil ich arbeiten gehe und weil ich Podcast mache und damit sehr ausgelastet bin. Ich schuld.
Ich verstehe, was du meinst. Also, ne?
So, ja, genau.
Das ist ja aber auch eine Mischung aus, wo wir gerade dabei sind. Auch das ist eine Mischung aus, denke ich jetzt mal, klar, Alter und bestimmter Reputation auch in dem Unternehmen, wo man ist, hat man natürlich was zu verlieren, als wenn man neu anfängt. Mhm. Aber auch ein bisschen, dass ich persönlich finde, wir wachsen gerade in der Zeit auf, oder, oh Gott, wachsen auf, wow, fast 25, wachsen auf. aber das ist eine Zeit, die so sehr von Entrepreneurship geprägt ist und Startups und so, das ist halt total theorisiert.
Das ist auch was ich immer total verpennt habe, ne? Also ich sag mal jetzt so, Quatsch, natürlich nicht ernst gemeint, aber ja, genau.
Ja, aber genau, was heißt verpennt? Das sehe ich bei meinen Eltern zum Beispiel auch. Die meinten auch, heutzutage würde ich vielleicht andere Sachen wählen, aber damals war das, was halt heute vielleicht, keine Ahnung, The Female Company oder so ist, war halt damals so ein VW oder so ein Bosch oder sowas. Da war es halt einfach, kannst du ja besser sagen als ich, da war das ja das Geile, das, was alle toll fanden, eine klassische Corporate-Karriere.
Richtig.
Und insofern ist auch dieses Gründungsgehen dann vielleicht auch einfach durch Prägung jetzt unbedingt nicht so doll in dir drin.
Nee.
Das ist ja total verständlich.
Ja, ja.
Insofern finde ich es
ja, und dass es überhaupt möglich ist, das ist ja nochmal was ganz anderes. Also das Startups kannte ja bis vor 5 Jahren keiner so richtig. Also ja.
Ja, ich glaube, es hat schon voll viel mit Mindset auch zu tun, weil ich meine, wir haben ja auch nicht einfach jetzt gesagt, so, wir haben das zu gründen, wir machen das einfach mal, wir haben so viel Geld, wir haben ja auch in Teilzeit gegründet und arbeiten es jetzt auch noch nebenher und haben es ja alles also von null auf selber irgendwie aufgebaut und haben halt dann auch irgendwie
0 Euro.
Ja, haben dann halt irgendwie 7 Tage die Woche gearbeitet bis nachts irgendwie und es hat halt aber Spaß gemacht und wir wussten, wir wollen es unbedingt und wir wussten, wir können daraus was machen. Und ich glaube, das kann irgendwie jeder in jedem Alter, aber ich glaube, es liegt halt echt extrem daran, dass wir das ja auch mit unserem Umfeld mitbekommen, dass es andere GründerInnen gibt, die das auch schon geschafft haben und dass man das wirklich im nahen Umfeld mitbekommt, dass das andere machen. Und jetzt für meine Eltern oder sogar Großeltern, die wissen immer noch nicht so ganz genau, was ich da eigentlich tue und die wissen gar nicht, dass es ein Unternehmen ist, da gerade auf, wo die denken, ich arbeite immer noch irgendwie an einem Schulprojekt oder keine Ahnung, so betrieben.
Es ist so.
Ja, und deswegen, das so, das, für die ist da dieser Horizont einfach nicht so weit, weil die sich das, also es gab es einfach damals nicht und wenn man sich damit beschäftigt, woher soll man es denn auch wissen? Das ist ja ganz klar.
Meine Oma hat mich an meinem Geburtstag gefragt, ob wir denn damit jetzt auch schon ein bisschen was verdient hätten. So, Oma, das ist süß. Wir machen es seit 1,5 Jahren. Das ist so, glaubst du nicht, dass da mal 1 Euro geflossen ist?
Ja. Aber das finde ich total wichtig, was du gerade gesagt hast. Und ich glaube, das ist auch für diese Reihe.
Kann man es bei 2 schon Reihe nennen?
Bei diesem Paar, bei diesem Podcast-Episoden-Paar. Eine mega wichtige Message einfach damit rauszuringen, gerade bei dieser Folge, zu sagen, es ist erstens nie zu spät und es sieht halt auch individuell aus, worauf du Bock hast. Ne? Also auch wenn eure Großmutter vielleicht hört, schickt ihr doch den Podcast, dann weiß sie, dass sie auf jeden Fall damit Geld verdient. Aber das, auch wenn das vielleicht von manchen Generationen weniger gesehen wird, von Freundinnen oder von Familie oder so, nicht immer direkt gesehen wird, warum ihr jetzt ETFs irgendwie geil findet. Warum wollt ihr einen Ehevertrag? Ist doch total unromantisch, ihr trennt euch doch eh nicht. Oder warum möchtest du denn vielleicht jetzt gründen, dass das eine Entscheidung ist, die man finanziell informiert treffen muss, aber dass es im Endeffekt ja auch Finanzen auch nur das Leben prägen.
Ja, und dass es eine Entscheidung bleibt. Ja, das heißt ja nicht, das eine ist richtig und das andere ist falsch. Ja, das heißt es nicht. Aber transparent haben würde das einfach sich dieses Wissen aneignen, um dann Entscheidungen für sich zu treffen. Mhm. Genau.
Ich glaube, das ist ein sehr guter.
Also ich meine, unser Purpose ist ja. Ja.
Ich meine, das ist ein sehr wichtiger Appell.
Ja, voll. Nee, ich wollte noch sagen, unser Purpose ist ja, also wir sagen immer, wir ermutigen Frauen, ihre in Klammern finanzielle Zukunft selbst in die Hand zu nehmen, weil eigentlich ist es ja die ganze Zukunft so. Ja. Die Finanzen prägen die gesamte Zukunft und das ist total wichtig, das zu verstehen. Und wenn man das verstanden hat, dass das Geld das Leben prägt, das du haben kannst und haben möchtest, dann macht es irgendwie Klick, glaube ich, und dann macht man das auch gerne und beschäftigt sich mit dem Thema.
Ja, wir sprechen ja auch ganz oft von finanzieller Freiheit und wir sprechen ja auch mit ganz vielen Frauen darüber und es bedeutet ja auch für jede was anderes und das ist ja auch super schön. Also für die einen bedeutet es halt irgendwie finanziell frei zu sein, dass sie halt irgendwie alle 2 Monate wohin reisen kann oder komplett auswandern kann oder für die andere heißt es halt eben für die Familie zu sorgen oder halt jetzt schon zu wissen, dass man in der Rente genug Geld hat, um einen Lebensstandard zu halten. Und das ist ja voll schön, dass man weiß irgendwie, dass man durch diese finanzielle Freiheit einfach so leben kann, wie man sich das vorstellt, wie man sich das wünscht.
Voll. Ich würde sagen, dann ist alles, was zu sagen gilt. Ihr findet Finance Baby überall da, wo es Podcast gibt, nennt Spaß. Ihr findet euch auf unserem Instagram-Account. Da werden wir alles verlinken natürlich. Wenn ihr es nicht schon letzte oder vorletzte Woche getan habt, könnt ihr da direkt mal reinklicken. Business Punk könnt ihr auch lesen.
Sagen, wie gesagt. Schaut doch einfach in den Business Punk.
Genau, kleine Promo an der Stelle. Und ich würde sagen, danke für diesen mega coolen Zweiteiler mit euch. Ich bin sicher, wir werden noch mega viel von euch hören.
Ja.
Und genau.
Danke euch.
Und wie seht ihr das? Diskutiert doch mit uns im Anschluss auf Instagram unter altesau.podcast. Ansonsten hören wir uns in 2 Wochen überall da, wo es Podcasts gibt. Ihr wollt nichts verpassen? Dann abonniert uns einfach und hört schon jetzt einmal in die nächste Folge rein.
Dadurch, dass wir uns engagieren, immer noch für das Thema Gleichberechtigung und Female Empowerment, das eine riesige Community ist, wo viele Leute sind, die da total dahinter stehen, aber ich mich fast schon manchmal fühle, als wäre ich jetzt die, die irgendwie zurückhängt, dass ich überhaupt glaube, dass es das noch braucht.
So, Prosecco?